Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Ein herzliches Willkommen. Es begrüßen Sie aus Mainz
Bischof Peter Kohlgraf
und Anja Schneider zum Podcast Lebensfragen. Außerdem haben wir aus Berlin eine Frau zugeschaltet, die milde lächeln könnte, wenn wir den Hut ziehen vor Managern großer deutscher Konzerne. Denn sie ist die Präsidentin der Caritas und die Caritas gilt je nach Rechnung als der größte Arbeitgeber Deutschlands nach den Kommunen. Die Caritas hat fast 700.000 Mitarbeitende und damit mehr als VW oder die Deutsche Post AG. Herzlich willkommen und guten Tag, Frau Eva-Maria Welskop-Deffer.
Herzlich willkommen und vergessen Sie mir die ehrenamtlichen Mitarbeitenden nicht. Von denen haben wir nämlich auch mindestens 500.000 und sie sind eine wichtige Säule, damit wir das tun können, was wir tun möchten und müssen.
Das können große Konzerne auch nicht vorweisen, da haben Sie recht, das ist sehr bemerkenswert. Die Caritas bietet Hilfe für Menschen in Not. Die kommen uns vielleicht noch mehr in den Sinn, wenn es draußen kalt wird. Hand aufs Herz, übergehe ich die Not, helfe ich? Das Wort Caritas heißt übersetzt Nächstenliebe und das ist auch jetzt unser Thema. Profis der Nächstenliebe, was wir in Kirche und Caritas lernen können. Dabei hören wir in diesem Gespräch hoffentlich auch einige spannende persönliche Erfahrungen. Frau Welskop-Deffer, ich habe es eben gesagt, fast 700.000 Mitarbeitende hat die Caritas. Gehören Sie also zu den großen Konzernchefs in Deutschland?
Nein, ich habe ja schon durch meinen Einwurf deutlich gemacht, wir haben nicht nur beruflich Mitarbeitende, sondern wir haben auch viele Ehrenamtliche. Das unterscheidet uns von Konzernen. Und was uns auch von Konzernen unterscheidet, ist, dass wir in Wirklichkeit ein Netz von selbstständigen Trägern und Einrichtungen sind, die zwar unter dem Dach des Deutschen Caritasverbandes zusammenarbeiten, aber in Wirklichkeit doch sehr selbstständig jeweils vor Ort schauen, was ist wirklich gebraucht, wo ist die Not am größten. Und das unterscheidet sich dann doch sehr, sehr deutlich, je nachdem, ob man in Kiel, Hamburg oder im Bayerischen Wald versucht, den Menschen zu helfen, die belastet und beladen sind.
Sie beide treten in großen Medien in Erscheinung, treten wichtig auf, am Schreibtisch oder auch am Altar. Wenn man so arbeitet, Frau Welskop-Deffer, was kriegen Sie überhaupt mit vom echten Leben und den praktischen Problemen der Menschen, für die Sie da sein wollen?
Ja, das ist das Schöne an meiner Tätigkeit. Die unterscheidet sich ja in mindestens drei Teildimensionen. Einerseits bin ich am Schreibtisch die Managerin, wenn man so will, die Führungskraft, die hier das Haus leiten muss. Ich bin auch diejenige, die den Verband repräsentiert im politischen Berlin und in den Medien. Aber es ist auch meine Aufgabe, den Verband zusammenzuhalten. Und deswegen bin ich wirklich viel unterwegs mit dem Zug quer durch Deutschland. Und wenn ich dann nachts um 2 Uhr in Hannover umsteige und mein Anschlusszug Verspätung hat, dann sitze ich dann eine Stunde im einzigen noch offenen Burger-Restaurant und stürfe da meinen Shake und sehe doch mit sehr offenen Augen, wie viel Elend um mich herum sitzt, wie sehr die Polizei damit beschäftigt ist, Menschen aus dem Restaurant herauszuholen, weil sie gelärmt haben, weil sie andere Menschen belästigt haben, weil sie schlecht riechen und weil sie ihre Rechnung nicht bezahlt haben. Und in solchen Situationen ist mir die Not der Menschen dann doch sehr, sehr nah, auch wenn ich spätabends zu einem Hotel noch durch die Innenstadt laufe und sehe, wie sich die Junkies da in den dunklen Ecken herumdrücken und das Elend einen förmlich anspringt.
Und auch als Bischof stehe ich nicht nur am Altar. Aber ich würde sogar sagen, zeitlich gesehen ist das der geringste Teil meiner Tätigkeit. Ich würde nicht sagen, dass es damit der unwichtig, also unwichtig auf keinen Fall. Natürlich gehört das zu meiner bischöflichen Aufgabe, Gottesdienst zu feiern. Aber ich glaube, dass es genauso zu meiner bischöflichen Tätigkeit gehört, mit wachen Augen durch die Stadt zu laufen, mit wachen Augen auch durch mein Bistum zu fahren. Und wir haben von den vielen Ehrenamtlichen gehört, bekommen natürlich auch aus den Gemeinden, wo viele Ehrenamtliche sich engagieren, auch mit, was tatsächlich in den Gemeinden vor Ort auch an Themen präsent ist. Und da bildet auch die Caritas vor Ort eigentlich so die ganze Notlage unserer Gesellschaft auch ab in den vielen Angeboten.
Ja, ich finde das sehr schön, dass Sie das so beschreiben, Herr Bischof. Denn tatsächlich, ich habe eben gesagt, was mir passiert, wenn ich so auf Bahnhöfen strande. Aber ich fahre ja durch die Welt, um dann die Angebote auch kennenzulernen und die Einrichtungen zu besuchen. Und ich glaube, da geht es uns beiden ähnlich. Wenn man dann in so einer Einrichtung vor Ort ist und mit den Mitarbeitenden spricht und sieht, wie kreativ sie wirklich Lösungen suchen, um auf sehr spezifische Problemlagen zu antworten, dann kann man nur sagen Chapeau. Und wir sind gemeinsam stolz darauf, dass es Menschen gibt, die sich mit ihrem ganzen professionellen Know-how der Aufgabe verschreiben, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu helfen.
Und wenn Sie so durch die Stadt gehen, Herr Bischof, kennen Sie zum Beispiel Menschen ohne Obdach?
Natürlich, also in Mainz muss man gar nicht weit gehen vom Bischofshaus, um schon die ersten Menschen zu treffen. Es gibt natürlich auch Einrichtungen etwa für Wohnungslose, gerade auch von der Caritas, hier das Thaddäusheim. Da bin ich auch in einer gewissen Regelmäßigkeit einmal oder auch mehrmals gewesen und werde auch weiterhin Kontakte halten. Ich begegne armen Menschen hier an jeder Ecke, aber es gibt natürlich auch viel versteckte Armut, die man nicht draußen sieht. Und ich glaube, auch diese Menschen hat die Caritas im Blick, hat die Kirche im Blick. Und wir ermutigen Menschen auch, aus dieser Verstecktheit und Verschämtheit rauszukommen. Wir sind sehr innovativ, auch in der Diözese Mainz etwa.
Sie beide haben eine erstaunliche Gemeinsamkeit. Sie beide wurden in ihrer Kindheit Halbwaisen, hatten beide jeweils eine verwitwete Mutter. Wie hat Sie das geprägt, Frau Welskop-Deffer?
Ich persönlich glaube tatsächlich, dass diese frühkindliche Prägung für mein ganzes weiteres Leben sehr, sehr entscheidend war. Dass je älter man wird, umso stärker hat man ja ein Gefühl dafür, was sich wirklich durchträgt. Und bei mir war es nämlich so, dass nicht nur meine Mutter verwitwet ist, als ich 3 Jahre und mein Bruder 1 Jahr alt waren, sondern auch meine Großmutter mütterlicherseits ist verwitwet, als meine Mutter 12 war und mein Onkel, ihr jüngerer Bruder 10, sodass ich letztlich aufgewachsen bin mit 2 Frauen, die Erfahrung gemacht haben, dass auch eine glückliche Ehe keine Garantie dafür darstellt, dass man versorgt ist als Frau, dass man als Frau tatsächlich auch selbst in der Lage sein muss, für die Familie das Einkommen zu erwirtschaften, sodass eine erste prägende Botschaft für mich, ohne dass sie ausgesprochen werden musste, jeden Tag war: Wir freuen uns, wenn du einen Mann findest, den du liebst, aber sieh in jedem Fall zu, dass du auch einen Beruf ergreifst, der dir Spaß macht und der es dir ermöglicht, für dein Auskommen zu sorgen.
Also meine Mutter hatte jetzt einen Ausbildungsberuf als Krankenschwester. Ich glaube, das war auch sehr gut. Mein Bruder und ich, wir sind jetzt auch nicht in Armut aufgewachsen, das kann ich nicht sagen. Aber trotzdem war es jetzt nicht üppig, aber wir hatten ein gutes Zuhause. Aber was ich gelernt habe in dieser Zeit, ist eine große Selbstständigkeit. Also ich konnte mit 11 Jahren doch einigermaßen anständig kochen, bügeln, den Haushalt machen. Und hat sich eigentlich auch so durchgetragen durch mein Leben. So eine richtige Haushaltshilfe habe ich erst jetzt wirklich als Bischof. Vorher habe ich mich doch weitgehend selbst durchgeschlagen.
Wo gab es trotzdem auch einen Moment, wo Sie gemerkt haben, hier bei uns in der Familie ist es doch ein bisschen anders als in anderen?
Also ich kenne meiner Kindheit und auch in der frühen Jugend, ich kenne keinen üppigen Urlaub. Also wir sind nicht in Urlaub gefahren, sondern höchstens mal zur Tante in die Eifel oder mit den Messdienern ins Ferienlager, so etwas. Aber ich erinnere mich nicht an große Reisen. Wir hatten auch kein Auto zu Hause. Das habe ich in Köln jetzt ehrlich gesagt auch nicht vermisst. Da fuhr auch damals schon eine Straßenbahn und Busse und Fahrrad. Also insofern ging das gut. Wo ich es dann gemerkt habe, manchmal, wenn es dann tatsächlich so um Freizeitgestaltung ging, es war halt auch nicht alles möglich. Also der wöchentliche Kinobesuch und so, das kenne ich so aus meiner Kindheit nicht. Ich weiß aber auch nicht in anderen Familien, ob das nicht manchmal auch ein Bild war, dass man dachte, die anderen haben das alles, nur du nicht. Da bin ich mir manchmal nicht so sicher. Ich hatte auch damals einen guten Freundeskreis aus der Schule und war da auch jetzt nicht irgendwie benachteiligt. Ich weiß wohl, dass zu den Sommerferien immer so ein Gutscheinheft der Stadt Köln kam, wo ich aufgewachsen bin, wo man dann kostenlos in den Zoo, kostenlos ins Schwimmbad mal so einen Kinogutschein und sowas hatte. Das war zwar einerseits gut gemeint, aber ich empfand das auch so ein bisschen als ein Stück Demütigung, das darf ich auch sagen. Und trotzdem habe ich es gerne wahrgenommen. Ich war dann auch im Zoo.
Haben Sie jetzt so im Nachklang zu diesen Erfahrungen eine überraschende Not schon mal entdeckt, die nicht offensichtlich war und wo Sie gesagt haben, da muss man aber was tun, das fällt mir auf, Frau Welskop-Deffer?
Ich glaube, die unmittelbarste Beziehung zwischen den Erfahrungen, die ich in meiner Familie gemacht habe und den Nöten, die ich wahrnehme, besteht, glaube ich, beim Thema Witwenrente. Weil da, meine Mutter hat überhaupt nicht dazu geneigt, zu klagen oder sowas. Sie hat auch immer versucht, uns positiv zu stimmen und uns die Dinge, die sie sich vielleicht abgespart hatte, am Ende doch nicht jeweils mit dem Kommentar zu verbinden, das könnt ihr euch nur leisten, weil ich so gut gewirtschaftet habe oder sowas, sondern es gab da eine gewisse Grundheiterkeit. Aber der Punkt, wo sie wirklich mehrfach gesagt hat, dass sie das in hohem Maße als ungerecht empfunden hat, war die Regelung der Witwenrente, dass das eigene Einkommen angerechnet wurde. Und als sie anfing, wieder erwerbstätig zu sein nach dem Tod meines Vaters, da war das eine Abendsekretariatsstelle in einer Werbeagentur. Also das heißt, immer dann, wenn wir als Kinder ins Bett gegangen waren, fuhr sie los in diese Werbeagentur und nahm da abends das Diktat auf, um es dann morgens, die Texte, die ihr diktiert worden waren, zu Hause an der Schreibmaschine im Schlafzimmer abzutippen, während wir im Kindergarten oder in der Schule waren. Und das ist nun wirklich ja keine Komforterwerbstätigkeit, die man sich so wünscht, sondern die muss man sich, leider muss man schon diszipliniert sein und man verdient auch kein Supergeld. Und jeder Euro, jede D-Mark, die sie verdiente, führte dazu, dass ihre Witwenrente gekürzt wurde. Und das fand sie wirklich nicht gerecht und verstand die Regelung nicht. Und ich habe mich über viele Jahre beim Katholischen Deutschen Frauenbund, als ich da Grundsatzreferentin war, sehr, sehr intensiv um Alterssicherung von Frauen gekümmert, die Not, die Altersarmut von Frauen wahrgenommen. Und da, glaube ich, habe ich eine hohe familiäre Prägung, die mich auf diese spezifische Problemlage blicken lässt.
Also ich glaube schon, dass durch diese Kindheitserfahrung, dass eine bestimmte Sensibilität da ist. Auch dadurch, dass meine Mutter ja dann auch bald gestorben war, als ich 18 war. Das heißt, mit der Waisenrente und dem BAföG war es auch oft etwas dürftig. Auch da wäre ich aber vorsichtig, mich als arm zu bezeichnen. Ich bin ja gut durchgekommen. Es gab auch Unterstützung im Theologiestudium und so weiter. Und auch die Großeltern konnten mir sozusagen auch helfen. Aber es war dann halt auch immer eine Zeit, wo ich auch merkte, das Geld sitzt nicht so locker und man muss auch wirklich den Pfennig damals oder die Mark rumdrehen. Geschadet hat es mir am Ende nicht. Heute muss ich auf den Pfennig oder den Euro nicht mehr achten, das weiß ich. Aber mir ist schon noch bewusst, dass ich da auch in einer sehr privilegierten Situation bin.
Frau Welskop-Deffer, Sie haben sich in die Gesellschaft eingebracht in verschiedener Weise, zum Beispiel als CDU-Mitglied und dann auch sogar in Berlin als Mitarbeitende im Familienministerium. Aber dort wurden Sie 2012 rausgeworfen von der damaligen Familienministerin Christina Schröder. Eine herbe Enttäuschung?
Naja, also die Zeit im Familienministerium war für mich in erster Linie der größte Karrieresprung in meiner Biografie. Ich war vorher beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken Leiterin eines kleinen Referates und hatte dann die Chance, Abteilungsleiterin zu werden im Familienministerium unter Frau von der Leyen. Und das war alles andere als erwartbar, ein großer Vertrauensbeweis und eine Riesenchance. Aber mir war auch klar, dass eine solche Position als politische Beamtin im Ministerium mit dem Risiko verbunden ist, entlassen zu werden in den einstweiligen Ruhestand, wenn man das Vertrauen der Ministerin nicht mehr hat. Dass es hart ist, wenn es einen dann selber trifft, ist klar. Und es hat mich auch ein bisschen unvorbereitet getroffen, dann war es noch härter. Aber weil es eben eine Grundregel des deutschen Beamtenrechts ist, ist man ja auch abgesichert. Von daher hatte ich genug Zeit, rumzuschauen, wo es denn eine neue Tätigkeit für mich gibt.
In gewisser Weise sind Sie auch weich gefallen, weil die Reaktionen doch ziemlich harsch waren auf diese Entscheidung.
Genau, ich hatte öffentlich eine große Sympathie. Die meisten Menschen, die die Situation etwas näher kannten, fanden, dass ich den Job gut gemacht habe. Und das haben sie mir auf vielfältige Weise dann auch signalisiert. Das war eine schöne, tröstende Erfahrung.
Bischof Kohlgraf, auch Sie stoßen in Ihrer Arbeit, in der, ich sag jetzt mal, Idealvorstellung, Nächstenliebe zu leben, an Grenzen. Zuweilen ist gerade das Gegenteil in der Kirche der Fall. Es gibt große Verletzungen. Was macht Ihnen da konkret besonders zu schaffen?
Also ich merke natürlich als Bischof, dass ich Einfluss habe, auch auf politische Debatten einzuwirken. Das nutze ich auch gerne in Predigten, auch durch Besuche in Einrichtungen und so weiter. Ich merke aber natürlich auch, dass ich in einer anderen Welt lebe als die Armen unserer Gesellschaft, wenn ich das mal so sagen darf. Also die Kluft ist schon sehr groß. Also ich bemühe mich, wenn ich durch die Stadt gehe, auch freundlich und aufmerksam mit den betroffenen Menschen auch umzugehen. Manche kenne ich auch mit Namen und grüße sie freundlich. Aber Frau Welskop-Däfer hat es auch schon gesagt, also Armut hat nicht immer nur schöne Gesichter und die Armen sind auch nicht immer nur die, die einen freundlich anstrahlen, sondern da kommt dann auch schon mal eine pampige Antwort zurück. Also das ist einfach so das Bemühen, zumindest wahrzunehmen, es gibt diese Menschen, ich will ihnen auch mit Respekt und Wertschätzung begegnen, weiß aber auch, dass ich in einer anderen Welt lebe, auch wenn ich zum Beispiel in das Thaddäusheim für Wohnungslose gehe. Das sind dann freundliche Gespräche. Ich glaube, das ist auch, sie empfinden dann auch die Wertschätzung, dass der Bischof sich für ihr Leben interessiert, sie erzählen. Aber ich fahre dann auch wieder nach Hause und merke, du tauchst jetzt wieder in eine andere Welt ein. Also das macht mir dann am Ende schon zu schaffen. Oder spüre ich auch eine gewisse Hilflosigkeit, weil ich einfach weiß, du kannst ein bisschen was tun, aber es hängt auch nicht nur an mir. Das macht es dann auch positiv, natürlich.
Frau Welskop-Däfer, Sie sind in der Kirche immer wieder an Grenzen gestoßen in Ihrem Einsatz als Katholikin und als Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Erleben Sie das als wiederkehrende Rückschläge? Fühlen Sie sich da ohnmächtig, wenn Sie die Amtskirche erleben?
Da sind sozusagen so Narben, die auch relativ schnell wieder aufbrechen können. Und da steckt dann manchmal so ein Muster hinter. Ich habe ja damals sehr intensiv, als ich noch Mitarbeiterin beim Zentralkomitee war, erlebt, wie die katholische Kirche in Deutschland aus der Schwangerschaftskonfliktberatung ausscheiden musste. Ja, gegen den Willen eigentlich aller Bischöfe und gegen die feste Überzeugung von SKF und Caritas. Und als wir damals beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken versucht haben, mit Donum Vitae eine Lösung zu suchen, doch die christliche Wertüberzeugung in dem System weiter tragen zu können. Also wenn ich auf mein Leben zurückgucke, es fing an damit, dass ich nicht Messdienerin werden konnte, weil das damals noch verboten war für Mädchen. Also es reiht sich schon so eine Kette von Zurückweisungen aneinander, die auch schmerzt. Aber ich wäre ja heute nicht Caritas-Präsidentin geworden, wenn der Schmerz so groß wäre, dass ich nicht mehr Repräsentantin sein wollte in einer Kirche, die eben am Ende eine wunderbare Botschaft zu transportieren hat von der Liebe Gottes zu den Menschen, die sich dann realisiert in ganz konkreten Tun, was ich jetzt nicht unterscheiden würde zwischen dem, ob es verbandlich caritasmäßig organisiert ist oder irgendwie unter dem Label der verfassten Kirche. Ich glaube, wir haben eine gemeinsame Verantwortung, immer wieder sichtbar zu machen, wofür wir stehen und für welche Botschaft am Ende unser Handeln auf Zeugnis ablegen soll.
Ja, Caritas ist sehr beruhigend, dass es da so viele Profis und durchaus auch Ehrenamtliche gibt, die sich einsetzen für andere. Trotzdem die Frage, besteht da nicht die Gefahr, die Nächstenliebe an Profis abzugeben? Bischof Kohlgraf?
Ich würde sagen, es braucht beides. Es braucht die Profis, es braucht aber auch die vielen engagierten Menschen, die jetzt keine Profis sind, aber mit viel Herz dann sich eben auch den konkreten Menschen in ihrer Nachbarschaft oder in ihrem Dorf, in ihrem Stadtteil zuwenden. Also im Bistum Mainz versuchen wir auch in diesen Pastoralprozessen, die wir jetzt auch gehen, tatsächlich auch Caritas und Pastoral, also Seelsorge, auch zusammenzudenken und zusammenzubringen mit den je unterschiedlichen Aufgaben, aber auch deutlich zu machen, auch die praktizierte Nächstenliebe von Haupt- und Ehrenamtlichen ist ein Dienst der Kirche im Sinne des Evangeliums an den Menschen. Und da braucht's beides, die Profis, aber eben auch die, die neben ihrem persönlichen Engagement dann auch einen guten Blick haben für das, was gerade dran ist.
Das ist alles gut und schön, nur in den Pfarreien nehmen die Ehrenamtlichen ab.
Aber ich glaube schon, dass wenn konkrete soziale Projekte anstehen, auch viele Menschen bereit sind, sich auch zu engagieren, vielleicht nicht für die nächsten 30 Jahre, aber doch für eine bestimmte Zeit und dann auch sehr kompetent. Ich denke so an die Flüchtlingshilfe oft in den Ortschaften, wo Menschen sich sehr, sehr engagieren. Das sind dann aber vielleicht nicht diejenigen, die den Blumenschmuck in der Kirche machen. Aber auch das ist im Sinne des Evangeliums. Das Ehrenamt verändert sich. Ich würde Ihnen nicht recht geben, dass das Ehrenamt in unseren Gemeinden komplett abnimmt. Ich glaube, die Form des Ehrenamtes verändert sich und gerade der Dienst im sozialen Bereich, im karitativen Bereich, bleibt für viele Menschen auch etwas sehr Attraktives.
Ich möchte das gerne unterstützen. Ich glaube, wir haben über viele Jahre wahrgenommen, dass sich das Ehrenamt verändert, insbesondere in der Weise, dass die Menschen sich nicht mehr für 10, 20, 30 Jahre verpflichten lassen wollen. Es kann jetzt nicht mehr der Pfarrer hingehen und sagen, da ist jetzt ein Neubauviertel entstanden mit lauter armen Familien. Du, Frau Müller, du wirst jetzt die Familienpatin für diesen Stadtteil, für dieses neue Quartier und dann macht Frau Müller das 20 Jahre. So funktioniert es nicht mehr. Aber tatsächlich dürfen wir mit dieser Beobachtung nicht aus dem Blick verlieren, wie wichtig immer noch die institutionelle Anbindung der Ehrenamtlichen ist. Wenn wir die Flüchtlingsarbeit haben, wenn wir etwa auch die Bücherei, die Leseförderung haben, dann ist der oder die Ehrenamtliche, die sich selber für ein Jahr gerne verpflichtet, letztlich darauf angewiesen, dass die Institution, der Caritasverband, die Gemeinde, die katholische Bücherei dafür sorgt, dass nach dem einen Jahr ein Nachfolger da ist, weil die Aufgabe soll ja weitergeführt werden und niemand möchte ein Jahr lang Lesepatin in einer Familie sein, wenn er oder sie Angst haben muss. Nach dem einen Jahr steht die Familie ohne Unterstützung da und da können Kirchengemeinden, da können insbesondere auch unsere Caritasverbände dafür sorgen, dass die Nachfolge gut geregelt wird und die Aufgabe dann weitergeführt werden kann. Und das wird dankbar angenommen und deswegen gibt es wirklich immer noch sehr, sehr viele Ehrenamtliche, die sich in kirchlichen Kontexten in der Caritas engagieren, unabhängig davon häufig, wie stark sie tatsächlich aus ihrem Glauben heraus persönlich motiviert sind. Häufig gelingt es, für einzelne Aufgaben Menschen zu gewinnen, die am Anfang ganz weit entfernt stehen eigentlich von Kirche und die sich über Freunde ansprechen lassen oder eben dann über die Büchereileitung, über die Caritas-Direktorin und die dann erst spüren in dem freiwilligen Engagement, dass da offenbar noch was mehr drin steckt als nur die konkrete Hilfe für den einzelnen Menschen. Und ich glaube, das dürfen wir jetzt auch immer wieder ins Wort fassen und auch als eine Erfahrung von Kirche in der Welt beschreiben, die uns Hoffnung gibt in einer Zeit, wo ansonsten die Kirchenaustrittszahlen ja eher depressiv stimmen können.
Sie haben gerade die Kirchenaustrittszahlen angesprochen. Auch in den Gottesdiensten ist interessant zu beobachten, dass Menschen am Rande kaum mehr dort zu sehen sind, eher der gut situierte Mittelstand. Wie sehen Sie das als Caritas-Präsidentin? Was machen die Kirchen falsch?
Ja, ich habe ja an so verschiedenen Orten in meinem Leben gelebt. Tatsächlich sind auch Kirchengemeinden häufig sehr exklusive Kreise von Menschen, die wissen, was richtig ist und was gut ist. Und da ist es ganz schön schwer, da durchzudringen mit neuen Impulsen. Jetzt bin ich natürlich häufiger in Gottesdiensten, die von unseren Caritas-Einrichtungen gestaltet werden. Und da gelingt es für mich vorbildlich, Menschen auch wirklich zu Mitgestalterinnen und zu Teilhabenden zu machen, die man in vielleicht normalen Gemeindegottesdiensten nicht so viel sieht. Ich denke auch an Menschen mit Behinderung. Wenn ich da in einer Einrichtung zu Gast bin, die zum Beispiel ihren 100. Geburtstag feiert, als Einrichtung für Jugendliche mit geistigen Behinderungen, wenn da im Altarraum dann die Geschichte vom barmherzigen Samariter nachgespielt wird von den jungen Menschen mit einer Behinderung, dann finde ich das in hohem Maße anrührend. Und wenn ich dann erfahre, wie dann der Priester eine Predigt so gestaltet, dass auch in einfacher Sprache die Botschaft verstanden wird von den Menschen, die in der Einrichtung betreut werden, dann sehe ich da schon viele gute Beispiele und bin dafür sehr dankbar.
Ich glaube, der Blick auf die Caritas hilft uns tatsächlich auch, den Begriff Kirche zu weiten von der reinen Sonntagsgottesdienstgemeinde, die ich auch nicht abwerten will, aber Kirche ist mehr und Kirche ist größer. Und ich glaube, das lernen wir auch heute.
Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für die Gottesdienste?
Naja gut, was Frau Welskop-Deffer sagt, dass es sehr unterschiedliche Orte von Kirche gibt und nicht nur die traditionelle Territorialgemeinde, die natürlich so eine Art Standbein ist für Kirche, aber wir gehen eben auch mit vielen Angeboten eben zu den Menschen hin, die auch spirituelle Bedürfnisse haben. Und das können diese Häuser sein, das können ganz andere Angebote sein. Aber all das ist eben auch Erfahrung von Kirche, die versucht, Menschen mit einzubinden und nicht nur für Menschen etwas zu tun, sondern mit Menschen etwas zu gestalten. Und ich glaube, die Beispiele, die Frau Welskop-Deffer genannt hat, also was die Gottesdienste angeht, das sind solche Angebote. Aber eben auch, es kann auch eine Beratung sein, es kann auch eine Begegnung beim Kaffeetreff oder so etwas sein oder beim Spieleabend. Ich weiß nicht, was es alles für Möglichkeiten gibt, also wo Menschen auch aus ihrer Isolation herauskommen. Also das sind alles Erfahrungen von Kirche, die sehr, sehr vielfältig ist.
Ich glaube, es ist auch wichtig, dafür so einen Sensus zu entwickeln, wo das gelingt und dann auch ganz konkret dafür Gelegenheiten zu schaffen. Einer meiner letzten Besuche hat mich nach Bremen geführt. In Bremen gibt es die Propsteikirche, die vor einigen Jahren renoviert werden musste. Und da hat man die alte Sakristei umgebaut in die sogenannte Johannisoase. Ein Raum über 2 Etagen, wo Wohnungslose ihre Wäsche waschen können, wo sie duschen können und wo sie sich dann auch eine Weile aufhalten können. Das wird alles betreut von Ehrenamtlichen. Aber ist die alte Sakristei, und ich sprach mit dem Pfarrer und er sagt, für ihn ist es eine sozusagen spürbare Erfahrung, wenn er Gottesdienst feiert, zu wissen, dass in diesem Raum unmittelbar hinter dem Altar diese Johannisoase jetzt ist, also dieses Angebot für Menschen auf der Straße. Das verändert für ihn die Feier des Gottesdienstes, weil er es so im Rücken spürt, dass da dieses konkrete Angebot ist. Und umgekehrt haben mir die Ehrenamtlichen gesagt, wie toll sie das finden, zu wissen, dass die Kirche voll hinter dem Angebot steht, dass sie, auch wenn mal Ärger mit der Polizei ist, das gibt es immer mal wieder, dass da einer randaliert, jetzt man sich drauf verlassen kann. Deswegen wird das nicht geschlossen, das Angebot, sondern im Gegenteil, der Pfarrer und die Gemeinde stehen voll und ganz hinter dieser engen Verknüpfung von konkretem karitativen Zeugnis und Gottesdienstfeier, wenn man so will, unter einem Dach.
Bischof Kohlgraf, im Alten Testament wird darüber geschrieben, den Zehnten zu geben. Das könnte für unsere Zeit je nach Definition konkret bedeuten, ein Zehntel des eigenen Besitzes oder ein Zehntel des Brutto- oder Nettoverdiensts für die Kirche beispielsweise oder für soziale Projekte. Sind Sie ein Verfechter davon zu sagen, gebt den Zehnten ab?
Der Zehnte wäre vielleicht zu viel, aber ich denke, dass es etwa mit der Kirchensteuer, dass es auch eine verlässliche Abgabe gibt, die auch die Aufgaben der Kirche auch im karitativen Bereich unterstützt. Das halte ich schon für sinnvoll, weil gerade zum Beispiel unser Kirchensteuersystem auch eine Verlässlichkeit bietet. Man kann viel darüber reden, ob es uns auch nicht zu satt oder zu sicher macht. Und ich würde sagen, im Moment ist es eine gute Unterstützung. Und im Letzten geht es ja auch bei diesem Zehnten darum, dass Menschen auch materiell sozusagen Verantwortung zu übernehmen für den Nächsten und für die Aufgabe einer Gesellschaft. Und das tun viele unserer Menschen. Und ob es jetzt über Kirchensteuer läuft, ich glaube, auch die Spendenbereitschaft ist immer noch groß in unserer Gesellschaft. Also insofern kann ich nur dankbar auch darauf schauen, was Menschen auch bereit sind zu tun, auch im materiellen Bereich, um Verantwortung zu übernehmen.
Also das heißt, aus Ihrer Sicht müsste es nicht unbedingt der Zehnte sein, denn der Zehnte wäre ja doch dann ein bisschen mehr als die Kirchensteuer.
Ich glaube ja, ich glaube, dass der, wenn wir jetzt mit dem Zehnten werben, das auch nicht so werbewirksam wäre. Ich glaube, da macht eher viele kleinere Beiträge helfen auf Dauer vielleicht mehr.
Der Zehnte in der damaligen Zeit spielt ja in einer Umgebung, wo keine Steuern und Sozialbeiträge geleistet wurden. Wenn man sich anschaut, wie viel die Menschen heute schon insgesamt abführen, ist da schon mehr als 10% mit gemeint. Wichtig ist, glaube ich, dass von den Beiträgen und Steuern, die die Menschen zahlen, ein ausreichend großer Anteil für die sozialen Aufgaben dann auch wirklich verwendet wird. Und diese Erwartung richte ich sowohl an die Kirche als auch an die Politik. Und will das hier in aller Deutlichkeit sagen, was im Augenblick im Bundestag und in der Bundespolitik passiert, dass man Einsparhaushalte vorlegt, die tiefe Einschnitte in das soziale Netz mit sich bringen. Das passt nicht zu meinem Verständnis, wofür Steuern bezahlt werden sollen in einem Sozialstaat des 21. Jahrhunderts. Wenn man Sicherheit als Staat auch versteht als Sicherheit in sozialen Notlagen, dann kann man da nicht so wild drin rumschnibbeln. Und natürlich habe ich auch eine Erwartung an die Kirche, dass sie verlässlich Angebote mitfinanziert, die als Angebote der Caritas den Menschen gelten, denen es nicht gut geht.
Und Sie freuen sich weiterhin über Spenden an die Caritas.
Natürlich. Und das, da kann ich den Bischof nur unterstützen. Die Spendenbereitschaft ist groß. Und ich bin immer wieder ein Stück beschämt, wenn ich sehe, dass die relative Spendenbereitschaft bei den Menschen in den unteren Einkommensgruppen deutlich höher ist als bei den Menschen, denen es besser geht. Wir haben da immer wieder bei Caritas International, unserem Hilfswerk der Deutschen Caritas, Befragungen, Stichproben unternommen und stellen fest, dass die Menschen, die selber erfahren haben, wie sich Not anfühlt, sehr viel schneller bereit sind, dann zu spenden, wenn die Fernsehbilder über Marokko oder über Afghanistan oder über die Sahelzone ihnen zeigen, wie groß die Not andernorts ist.
Zum Schluss eine Frage zum Dienst am Menschen konkret an Sie beide. Ihre Empfehlung für Alltagsentscheidungen. Was ist aus Ihrer Sicht der erste gute Schritt, Bischof Kohlgraf?
Für Alltagsentscheidungen. Also ich stehe jeden Tag vor wichtigen Entscheidungen und manchmal sollte man vielleicht wirklich mehr darüber nachdenken, wem ich nützen will, wem ich nützen kann und vielleicht auch innovativ werden. Vielleicht ist das auch nochmal so ein Thema. Aber da habe ich auch in der Caritas erlebt, dass da sehr viele innovative Projekte auch im Raum stehen. Ich würde mal sagen, mal von sich wegblicken, auch auf den anderen.
Frau Belskop-Deffer?
Ob das ein guter erster Schritt ist, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest als Lebensmotto, glaube ich, hilfreich, dass wir im Hier und Jetzt das tun, von dem wir den Eindruck gewinnen, das ist jetzt dran und uns nicht wirklich irritieren lassen von den großen Aufgaben, die morgen und übermorgen vielleicht dranstehen können. Und ich glaube, wenn man das ein Stück weit für sich selbst beherzigt, dann ist das doch eine Hilfe gegen die Ohnmachtsgefühle, die uns alle bedrängen können, wenn wir sehen, wie unendlich das Meer der Probleme ist und wie klein unser eigener Beitrag zu sein scheint. Ich sage ausdrücklich zu sein scheint, weil am Ende ist die Summe der vielen einzelnen guten Taten dann doch das, was unsere Welt lebenswert erhält.
Also das heißt konkret?
Naja, das heißt tatsächlich konkret dann zu sagen, wenn man sieht, dass jemand hinfällt, um es ganz platt zu machen und man hat selber ganz eilig und eigentlich weiß man verpasst den Termin, wenn man hingeht und hilft beim Aufstehen und fragt, hast du dich verletzt, dann sollte man das tun.
Soweit unser Podcast Lebensfragen zum Thema Profis der Nächstenliebe, was wir in Kirche und Caritas lernen können. Schön, dass Sie hier mitgewirkt haben. Caritas-Präsidentin Eva-Maria Welskop-Deffer, allerbesten Dank.
Ich danke Ihnen.
Und auch Bischof Peter Kohlgraf, vielen Dank.
Auch Dank an Frau Anja Schneider.
Ein herzliches Dankeschön allen fürs Zuhören. Teilen Sie den Podcast Lebensfragen gern. Erzählen Sie anderen darüber. Hinterlassen Sie uns einen Kommentar. Sie können sich darauf verlassen. Wir lesen es. Wir freuen uns über Ihr Mitdenken und Ihre Unterstützung. Hoffentlich sind Sie Mitte November bei unserer kommenden Folge wieder dabei. Eine gute Zeit. Bis bald.
Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.